Wer die Kunstcouch mal live erleben möchte, hat dazu die einmalige Gelegenheit,
am 11. Dezember in die Schauburg in Karlsruhe zu kommen. Da bin ich, Jacqueline Scheiber, gemeinsam mit Lara Ermer auf der Bühne. Lara Ermer ist Psychologie-Enthusiastin und Comedian. Sie hat auch ein Buch geschrieben. Und ich freue mich auf einen, ich glaube, sehr launigen und intensiven Abend mit euch Zuhörerinnen und Zuhörern der Kunstcouch und denen, die es noch werden wollen.
Alle näheren Informationen hierzu findet ihr in den Shownotes sowie auf den Social-Media-Kanälen der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
Die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Gloria Grabmeier und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren.
Willkommen bei einer neuen Folge der Kunstcouch, ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Mir gegenüber sitzt heute mal wieder Jacqueline Scheiber, studierte Sozialarbeiterin und Autorin.
Ich freue mich sehr, dass Gloria Grabmeier wieder da ist, klinische Psychologin und Psychotherapeutin. Und wir sprechen heute über ein Thema, das mir sehr viel Spaß macht. Wir sprechen über Mode. Gloria, welche Rolle spielt Mode in deinem Leben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich grundsätzlich Freude dran habe an eigenem persönlichen Ausdruck durch Kleidung. Mode per se ist ja ein sehr großes Wort. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass es mir wichtig ist, am Zahn der Zeit zu sein, aber dass ich so in diesem Spannungsfeld aus Bequemlichkeit, aber auch ästhetisch und Selbstausdruck in diesem Bereich Freude finde und deswegen mich Mode schon auch beschäftigt und interessiert.
Für mich ist es auch etwas, das ich irgendwie in den Anfangsjahren, und darüber werden wir noch sprechen, sehr viel gemacht habe, um zu einer bestimmten Gruppe dazuzugehören. Und im weiteren Verlauf es durch Einflüsse von meiner Körperform oder auch den Milieus, in denen ich mich bewegt habe, immer wieder verändert hat und es auch lange gedauert hat, bis ich für mich gefunden habe, was ich wirklich mag und mir auch erlaubt habe, dass die Art von Mode, die mir gefällt, mir auch Spaß machen darf. Also ich trage ja zum Beispiel sehr viele Farben, sehr viele Muster. Ich habe oft sehr ausgefallene Kombinationen und das hat für mich auch was mit Mut zu tun gehabt.
Das finde ich spannend, weil ich glaube, ich bin da so ein bisschen ein Kontrastbild dazu. Meine Garderobe ist deutlich weniger bunt als deine und dass das aber genauso auch für mich sehr kongruent sein kann, primär schwarz, blau und vielleicht ein paar gedeckte Farben zu tragen.
Ja, und insgesamt ist Mode eben auch in Zeiten dieser Individualisierung, in der wir leben, zu einem sehr starken Ausdrucksmerkmal geworden. Das heißt, die Entwicklung von Mode, die anfangs ein Schutzmechanismus war, um vor äußeren Einflüssen zu schützen, um uns warm zu halten, um uns bei bestimmten Tätigkeiten bearbeiten, abzuschirmen, beziehungsweise auch im späteren Verlauf natürlich auch finanzielle Ressourcen oder Macht zu demonstrieren, ist jetzt in der Zeit, in der wir jetzt angekommen sind, ein Werkzeug, um unsere Persönlichkeit auszudrücken, beziehungsweise um eben auch zu symbolisieren, wo in der Gesellschaft wir stehen. Das heißt, man kann mittlerweile sagen, Kleider machen Leute. Man kann sich durch Kleidung auch in unterschiedliche Rollen begeben. Und Kleidung hat eine große Auswirkung auch darauf, wie wir uns fühlen.
Auf jeden Fall. Das ist auch ein Thema, mit dem sich die Modepsychologie immer mal wieder beschäftigt, um so dieses komplexe Zusammenspiel aus Mode, Kleidung und psychischem Befinden zu verstehen. Und erklärt auch ein Stück weit, warum wir uns von manchen Kleidungsstücken angezogen fühlen. Da hast du auch schon angerissen, dieses Thema mit Zugehörigkeit. und dass Mode aber auch unsere Stimmung beeinflusst und wie wir unser Selbstbild formen und wie wir so auch auf eine nonverbale Art und Weise in Kommunikation treten mit dem, wie wir uns kleiden.
Bei mir war das ja vor allem so in der Jugendzeit die Zugehörigkeit zu so Punks und Emos und da gab es einfach einen ganz klaren Dresscode und ich habe auch gemerkt, so in den Anfängen, weil als Teenager kann man nicht den ganzen Kleiderschrank umgestalten. Und mit jedem Teil, das ich da in dieser Sammlung dazu gewonnen habe, habe ich mich sicherer gefühlt und auch selbstbewusster.
Spannend. Ja, also das ist schon ein sehr klares Indiz dafür, dass es sehr damit zusammenhängt, wie wohl wir uns fühlen und auch Selbstbewusstsein steigernd sein kann, wenn wir Sachen finden, mit denen wir uns bekleiden können, die wir als authentisch erleben. Oder die Zugehörigkeit zu einer Gruppe auch einfach klarer darstellen.
Natürlich ist jetzt so ein unter ganz vielen Anführungsstrichen Frauenthema wie Mode nicht befreit davon, gesellschaftliche Konventionen auch zu übernehmen. Das heißt, gerade in der Bekleidung, die ja mehrheitlich weiblich sozialisierten Personen zugeschrieben wird, dass das die Art und Weise ist, wie sie ihre Freizeitgestaltung am liebsten verbringen, in denen sie shoppen gehen oder sich über Fashion-Trends informieren, was im Übrigen genauso auf Männer und non-binäre Personen zutrifft, ist es vor allem auch in der Mode natürlich noch immer ein vorherrschendes Narrativ, wie Frauen auch gekleidet sein sollen. Und da gibt's natürlich zeitgeschichtlich gesehen viele Marker, die einen Einfluss darauf gehabt haben, wie zum Beispiel Frauen ihre Freiheit ausdrücken können durch ihre Kleidung.
Ja, historisch gesehen wurden in der Mode ja vorwiegend irgendwie sehr schlanke und idealisierte Körperbilder repräsentiert. Und das hat auch ganz maßgeblich zu unrealistischen Schönheitsstandards geführt, weil nur ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz, fast im Perzentilbereich der Bevölkerung, hat diese Körperform. Und indem man das durch Laufstege und Fotos, wie Kleidung auf Menschen abgebildet wird, aber auch Models, die dann auf großen Werbeplakaten uns entgegenlächeln, indem uns das suggeriert wird, dass wir alle so aussehen müssten und dass man halt diese bestimmte Körperform haben muss, um diese spezifische Kleidung tragen zu können, hat einen großen Einfluss darauf, wie wohl sich Menschen auch fühlen mit dem Körper, mit dem sie geboren werden.
Es gab eine ganz spannende Studie in einem abgelegenen Dorf, ich glaube auf den Philippinen, hat eine englische Forscherinnengruppe das begleitet als relativ spät, ich glaube in den 90er Jahren, ich habe das kürzlich gehört, in den 90er Jahren das Fernsehen eingeführt wurde. Das heißt, da gab es vorher kein Fernsehen, keine Werbung. Und die haben die Jahre danach untersucht, wie sich das auf vor allem die jungen Mädchen ausgewirkt hat. Und das hat einen deutlichen Anstieg an Essstörungen und auch Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gehabt. Und da ist natürlich schon sehr, sehr sichtbar, dass die Regeln, die uns davor gelebt werden, eigentlich eine große Illusion sind. Also ich erinnere mich auch, man kennt das ganz klassisch, oder wenn man dick ist, soll man keine Querstreifen tragen, man soll keine eng anliegenden Sachen tragen, wenn man klein ist, dann soll man eher Dinge anziehen, die strecken und nicht bodenlang sind. All diese Regeln, die ein sehr männlich dominiertes Frauenideal verfolgen.
Und gleichzeitig kann Mode ja auch dabei helfen, sich selbst anzunehmen und die eigene Einzigartigkeit zu feiern. Also das wäre eine andere Perspektive drauf, dass man, wenn man nicht versucht, nur diesem vermeintlichen normschönen Ideal zu entsprechen, dass das schon auch eine Möglichkeit sein kann, ein Gefühl der Selbstakzeptanz zu fördern oder eines selbstbestimmten Auftretens, weil es auch aus einer psychologischen Perspektive nachgewiesen ist, dass ein Tragen von Kleidung, in der man sich mächtig fühlt oder selbstbewusst fühlt, dass es auch eine Auswirkung darauf hat, dass die eigene Leistung tatsächlich besser wird und das Selbstbewusstsein tatsächlich höher ist.
Ich muss schon auch sagen, dass das, was du sagst, sehr mit mir resoniert, weil ich den Eindruck habe und das beobachte ich in meinem Umfeld auch, dass vor allem die Frauen oder die weiblich sozialisierten Personen, die im Verlauf ihres Erwachsenenlebens dann an einen Punkt kommen, wo sie sich befreien können von Konventionen und das tragen, was ihnen Spaß macht, dass das einen sehr empowernden Effekt hat.
Voll, ja, das hätte ich auch beobachtet. Das ist oft ja auch so der Übergang von Mitte 20 zu Mitte 30 in der Phase, dass man da auch seinen eigenen Stil irgendwie findet und dann sagt, ich ziehe mir aber das an, worin ich mich wohlfühle und sich mehr loslöst von diesem Male-Gaze und diesem patriarchalen Frauenbild. Aber darauf kommen wir vielleicht später noch zu sprechen.
Auf jeden Fall. Ich möchte gleich zu Beginn schon unser erstes Kunstwerk vorstellen. Und zwar hat die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe uns ein Bild von Karl Rubuch mitgebracht. Viermal Hilde nennt sich das und zeigt, wie der Titel schon verrät, viermal seine Frau Hilde, 1929 entstanden und darauf abgebildet, sehen wir Hilde in vier unterschiedlichen Outfits.
Es wirkte fast ein bisschen wie eine Modezeichnung, weil Rubuch da verschiedene Facetten der selbstbewussten Frau so ein bisschen humorvoll mit einem Augenzwinkern vorführt.
Man kann ganz gut auch, finde ich, erkennen, es ist so Ende der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, dass da schon auch einige Modetrends von damals aufgegriffen sind, die sich in dem Jahrhundert schon wieder wiederholt haben.
Ja, und die damalige Weimarer Republik hat schon so Stereotyp vier unterschiedliche charakteristische Frauengestalten hervorgebracht. Die eine Darstellung wirkt so ein bisschen wie die Intellektuelle, sitzt lässig auf einem Bauhausstuhl und hat einen Bob, eine runde Brille und die Beine übereinander geschlagen mit so einem nachdenklichen Blick.
Dann sehen wir eine sehr selbstbewusste, breitbeinige Hilde, die kurze Shorts trägt und einen grünen Mantel um sich geschwungen und so auch, finde ich, so ein bisschen kokett in die Ferne blickt.
Ja, diese Zigarette mit dem langen Mundstück finde ich interessant. Und dazwischen finden wir noch eine Darstellung von Hilde, die in einem eleganten Mantel mit Pelzkragen und Topfhut und Pumps gekleidet ist. Die schaut so ein bisschen überrascht oder verunsichert zur Seite, nicht so ganz wissend, was sie mit den Händen machen soll. Die Beine sind so leicht nach innen gedreht. Da sieht man auch, dass Körperhaltung einen großen Unterschied macht in Bezug auf, wie Kleidung wirkt.
Und dann gibt's noch eine sehr stereotype Darstellung in einer Schürze, die, glaube ich, sozusagen dem ursprünglichsten Frauenbild als Hausfrau und Versorgerin entspricht. Ich finde es spannend, dass das die einzige Skizze ist, die kein Gesicht zeigt.
Absolut, das ist mir auch aufgefallen, dass die so am ehesten schematisch dargestellt ist. Vielleicht, weil Rubuch, jetzt mutmaße ich, so voraussetzt, dass mit diesem Frauenbild eh die Menschen in der damaligen Zeit sehr vertraut sind, mit diesem Schürze überm Negligé, dass das nicht mehr so interessant ist, das auch auszuführen in dem Werk.
Wie Jacqueline und Gloria beschreiben, stellt der Künstler Karl Rubuch viermal dieselbe Frau in unterschiedlichen Outfits dar. Mit jedem Outfit verändert sich auch die Körperhaltung und das Auftreten der Dargestellten. Wie bei einer Modezeichnung zeigt Rubuch die Frau von links nach rechts in verschiedenen Rollen. Mal trägt sie eine Brille und einen Kurzhaarschnitt und wirkt wie eine Intellektuelle. Dann erscheint sie als elegante Dame im Mantel mit Pelzbesatz. Danach tritt sie als selbstbewusste Frau im Hosenanzug mit Zigarette auf. Am Ende ist sie leger und häuslich in einer Blumenschürze gekleidet zu sehen. Die markanten Gesichtszüge der Frau weisen darauf hin, dass Rubuch seine Ehefrau Hilde darstellte, die selbst als erfolgreiche Fotografin tätig war. Mit diesem Mehrfachporträt schuf Rubuch eine Hommage an seine Frau und ihre wandlungsfähigen Wesenszüge. Das Werk aus Bleistift und Aquarell ist jedoch nicht nur eine mit Augenzwinkern versehene Andeutung auf die vielen Facetten seiner Ehefrau, sondern spiegelt auch die sich damals verändernden Frauenbilder wider. Das Werk entstand im Jahr 1929, also gut 10 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Diese Zeit markierte eine deutliche Veränderung der Geschlechterverhältnisse, denn der Krieg hatte zur Entfremdung vieler Ehepaare geführt. Während viele Männer im Krieg gekämpft hatten, mussten die Frauen den Lebensunterhalt verdienen und wurden damit selbstständiger. Auch die 1929 beginnende Weltwirtschaftskrise führte dazu, dass Frauen berufstätig sein mussten, um für die Familie zu sorgen. Diese Entwicklungen bewirkten einen Emanzipationsschub, eine gesellschaftliche Veränderung, die auch in der Kunst der neuen Sachlichkeit thematisiert wurde. Die neue Sachlichkeit war eine Kunstströmung, der auch Hubuch angehörte. Dabei wurden gesellschaftliche Umbrüche und Missstände ungeschönt und mit einem nüchtern objektiven Blick dargestellt. So war auch das neue Rollenbild der selbstbewussten, berufstätigen und unabhängigen Frau ein häufiges Bildthema. In neusachtlichen Kunstwerken erscheinen Frauen, typisch für die 1920er Jahre, in einem oftmals androgyn wirkenden Stil. Sie trugen Hosenanzüge und flache Schuhe, Kleidung, die früher nur Männern vorbehalten war. Auch der kurze Bubikopf-Haarschnitt stand für dieses neue Selbstbewusstsein. Hubuchs Werk zeigt, dass Kleidung, die Emanzipation symbolisiert, sich oft an männlich gelesenen Formen und Schnitten orientiert. Ein Klischee, das sich bis heute hartnäckig hält.
Und das ist schon ein wichtiges Schlagwort, wenn wir über Mode sprechen, nämlich auch diese wechselnden Modetrends, die schon auch im Laufe der Zeit dazu dienen sollen, dass vor allem Frauen beschäftigt, abgelenkt werden sollen, während rechte bzw. konservative Ideologien ein Comeback erleben können.
Voll, also diese Rückkehr auf traditionelle Werte ist schon auch immer dann beobachtbar, wenn mal wieder ein weiterer Fortschritt in Richtung Emanzipation gelungen ist. Und wenn wir uns das historisch anschauen, ist die Mode schon auch immer wieder eine Methode der Macht oder der Unterdrückung gewesen. Gerade auch aus feministischer Perspektive, wenn man sich anschaut, was propagiert wurde als Schönheitsideal bei Frauen, zum Beispiel schmale Röcke oder sehr hohe Schuhe, dann wird das ja schon immer wieder auch verstärkt genutzt, um das schwache Geschlecht Frauen zuzuschreiben, weil diese Bleistiftröcke zum Beispiel verhindern, dass man große Schritte machen kann oder hohe Schuhe den Gang unsicher machen. Eine Kleidung ist ja auch bekanntermaßen eher unbequem, stilisiert aber gerade diese Geschlechtsmerkmale von Frauen besonders stark und macht sie damit eher zu einem Objekt.
Das hat mich so überrascht und da ist mir wirklich ein Licht aufgegangen in der Recherche für diese Folge, dass ich verstanden habe, wie viele Standardkleidungsstücke, die auch in allen möglichen Trends reproduziert werden, so unfassbar hinderlich für Frauen sind. Also da können wir beim Korsett anfangen und eben beim Bleistiftrock weiterreden und sind dann irgendwie eben bei Stilettos angekommen, von denen ich mich so gut erinnern kann, dass ich mir gedacht habe, boah, wieso müssen wir das alle anziehen? Ich habe solche Schmerzen im Fuß. Es werden alle möglichen Produkte erfunden, um diesen Schmerz aushaltbar zu machen, anstatt einfach zu sagen, Frauen müssen keine hohen Schuhe anziehen.
Von Blasenpflaster über irgendwelche Einlagen, die man dann in die Sohlen geben kann. Richtig. Oder manche Schuhmarken vermarkten ja auch, dass sie dann so Gelpölster in den Schuh einbauen, nur damit man weiterhin an dem Ideal festhält, dass man auf jeden Fall hochhackige Schuhe tragen muss.
Und da sind wir bei einem Begriff, den du heute schon erwähnt hast, nämlich dem Male Gaze. Ich würde das kurz mal erklären oder erläutern für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die den Begriff vielleicht zum ersten Mal hören. Als Male Gaze beschreibt man im Grunde den männlichen Blick auf die Welt. Und der männliche Blick ist deswegen so ausschlaggebend, weil er sich eben nicht nur in der Mode, sondern genauso in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Medizin durchzieht. Man hat einfach die männliche Lebensrealität als Standard angenommen und hat eben dementsprechend auch die Weltordnung oder Gesellschaftsordnung danach ausgerichtet. Wenn man sich frühere Folgen von der Kunstcouch anhört, dann werdet ihr merken, dass es immer wieder zum Thema wird, egal ob es darum geht, wie Städte gebaut sind, ob es darum geht, wie die medizinische Versorgung ist, ob es darum geht, wie Familien und Beziehungen gelebt werden. The Male Gaze ist tatsächlich einfach ein sehr starker und hartnäckiger Blick in unsere Gesellschaft.
Und trägt total zur Aufrechterhaltung von patriarchalen Strukturen bei, wo nämlich die männliche Erfahrung immer diejenige ist, die über alle anderen gestellt wird. Und das Konzept von Male Gaze gibt es ja schon seit den 1970er Jahren, glaube ich, wo eine Filmtheoretikerin das geprägt hat als Perspektive. Und es zieht sich echt in allen Gesellschaftsbereichen durch und vermittelt schon sehr jungen Menschen, dass es bestimmte körperliche und stereotype Ideale gibt, denen sie entsprechen müssen.
Ja, das sollte man noch hinzufügen, dass natürlich nicht nur Frauen unter dem Male Gaze leiden, sondern dass auch Männer im Patriarchat weniger Freiheit haben, sich selbst auszudrücken und zu finden. Eine große Errungenschaft, die Mode mitgebracht hat, ist schon auch die Tatsache, dass sich das Spektrum der Geschlechtszugehörigkeit dadurch etwas aufgebrochen hat. Also ich finde es sehr beflügelnd, dass vor allem nachkommende Generationen das ganz nach Lust und Laune mischen, aufbrechen und eben sich weigern, Attribute wie einen klassisch weiblich oder klassisch männlichen Kleidungsstil nachzugehen, vor allem weil es natürlich dazwischen auch noch viele Abstufungen gibt. Und für alle, denen das jetzt möglicherweise sauer aufstößt, wenn man sagt, ah, jetzt ist alles wieder durcheinander, auch kunsthistorisch gesehen ist es belegt, dass all diese zugeschriebenen Kleidungsstücke jedweder Geschlechter schon immer eigentlich einem Spektrum angehört haben, ob das jetzt Männer mit Röcken waren oder Frauen, die sich androgyn mit kurzen Haaren und einer Hose dargestellt haben, das ist jetzt nicht erst seit den 2000ern so. Ich habe mir im weiteren Verlauf die Frage gestellt, für welche Körper wird eigentlich Mode gemacht? Also auch wenn wir uns die Hilde anschauen von Hobuch, ist das unter heutigem Aspekt eigentlich, und so traurig es klingt, eine fast rundliche Frau, also man sieht zumindest, sie hat irgendwie Oberschenkel. Wenn ich mir heutzutage Modezeichnungen anschaue, dann sind das oft nur noch kleine Striche. Es geht sozusagen immer weiter und wieder zurück in einen Trend, der eben sehr, sehr dünne und ausgemergelte Körper feiert. Und da möchte ich schon auch noch mal kurz ins Gedächtnis rufen, dass die durchschnittliche Kleidergröße deutscher Frauen zwischen 42 und 44 liegt. Und wenn man sich aber umschaut in den gängigen Fast-Fashion-Modeketten, dann hört das oft bei der größten Größe 44, 46 auf. Und selbst da, und das sage ich jetzt als eine Person, die eben unterschiedliche Körperformen schon durch hat, wird nicht mitbedacht, dass ein größerer Körper nicht einfach mehr Stoff ist, sondern dass man diese Schnitte auch anders konzipieren muss. Und ich bin da sehr dankbar, weil ich in meinem Freundeskreis eine gute Freundin habe, die selbst Mode macht und ein Modelabel hat und mir da immer wieder Einblicke gewährt, wie man Mode auch für diverse Körper gestalten kann. Und sie hat mir dann zum Beispiel erzählt, dass sie ganz häufig unterschiedliche Körperformen zum Fitting einladen und die abmessen, dass sie bei den Hosen darauf achten, dass die Proportionen von der Taille und dem Po sich ganz anders verhalten als bei tendenziell dünneren Menschen, dass man darauf achten muss, dass die Oberschenkel nicht wetzen, dass viele Menschen Bauchschürzen haben können. Und all diese Dinge kosten natürlich Geld in der Entwicklung und sind häufig so das Erste, was Modemarken aussparen.
Und damit natürlich suggerieren, dass alle Menschen in eine bestimmte Körperform passen müssen, um in jedem Geschäft x-beliebig auch Kleidung für sich erwerben zu können. Und gerade wenn wir sagen, es ist wichtig, dass Menschen Kleidung finden, in der sie sich wohlfühlen, damit sie sich auch selbstbewusster repräsentieren oder darstellen können, ist sowas wie Inklusion ein total wichtiges Thema. Da können wir auch später auch noch auf bestimmte Formen eingehen. Was mich immer wieder auch beschäftigt, ist, ob jede Art von Kleidung auch für jede Art von Körperform verfügbar ist. Weil, so wie du vorher gesagt hast, eher voluminöseren Menschen wird gesagt, sie dürfen dann keine Querstreifen tragen, während dann sehr überdurchschnittlich große Frauen dann zum Beispiel immer nur Hosen tragen, die ihnen zu kurz sind. Das heißt, da gibt es so viele unterschiedliche Dinge, die man in der Modebranche mit berücksichtigen könnte. um allen einen Zugang zu Kleidung zu ermöglichen. Und es wäre ja schön, wenn wir sagen könnten, es liegt nur an der individuellen Präferenz und was Menschen sich anziehen wollen. Wir sehen ja schon auch, dass das eine große Auswirkung hat auf die Fremdwahrnehmung, weil Bewerbungsgesprächen gibt es ja auch Studien, die belegen, dass wenn Frauen sich femininer kleiden, denen weniger Führungsqualitäten zugesprochen werden. Und gerade für Führungspositionen, da wirklich, also es gibt schon Studien aus den 90er Jahren, die das belegen, dass es eine sehr klare Kompetenzzuschreibung gibt, wenn man sich androgyner oder männlicher kleidet. Und da gibt's ja auch Auswirkungen bis heute in der Politik. Ich beobachte immer mal wieder, wie oft haben Politikerinnen auch, weiß ich nicht, florale Muster an oder irgendwas, was nicht ein Hosenanzug ist. Vielleicht ist der noch ein bisschen bunter als bei den Männern. Aber in Wahrheit ist dann nicht so viel Diversität sichtbar.
Was schade ist, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die ein oder andere Politikerin oder auch Führungsposition sich anders kleiden wollen würde, aber da ist die Gesellschaft noch nicht so weit. Und das Freche, meiner Meinung nach, ist ja dran, dass wenn wir uns die Standardkleidung von Kompetenz bei Männern anschauen, dass es immer ein Anzug ist und bei Frauen ist es halt total wechselhaft.
Ja, und dass es völlig unzulässig ist, eine Kompetenzzuschreibung aufgrund von Kleidung zu machen. Und es gibt ja auch branchenspezifisch dann unterschiedliche informelle Uniformen. Also dass dann Steve Jobs zum Beispiel diesen Rollkragenpulli-Look sehr geprägt hat und der offengelegt hat, er trägt immer schwarze Rollkragenpullis, weil dann braucht er sich nicht damit beschäftigen, was er anzieht, dass es auch eine Komplexitätsreduktion sein kann. Und während Männer ja sehr häufig dasselbe Outfit recyceln können, im Sinne von man kann 5-mal oder 15-mal oder 50-mal denselben Anzug tragen, ohne dass das großartig in den Medien kommentiert wird als Politiker, gibt es diese Option für Frauen nicht. Da gibt es dann in diesen Modezeitschriften ganze Rubriken, die einfach Fotos rausholen und sagen, sie hat das schon 3-mal angehabt. Und erst so eine Perspektive von Nachhaltigkeit, die in den letzten 10 bis 15 Jahren aufgetaucht ist, hat das legitimiert, dass es gut ist, wenn man Outfits öfter trägt und nicht nur einmal das anzieht, damit fotografiert wird und das dann den Rest des Lebens im Kleiderschrank hängen muss.
Du sprichst da auch was an, was, glaube ich, für viele Personen eine große Rolle spielt, nämlich der Headspace, den Kleidung einnimmt, also der Raum an Gedanken und Überlegungen, den wir brauchen, um zu überlegen, okay, in welchem sozialen Setting muss ich mich wie kleiden? Was kann ich in der Arbeit anziehen? Und wenn ich so überlege, als ich noch angestellt war, gab es auf jeden Fall Kleidung, die ich nie in die Arbeit angezogen hätte. Jetzt als freischaffende Autorin ist das alles ein bisschen einfacher geworden, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich da nicht mehr so Konventionen fügen. Aber in bestimmten Berufsbildern und vor allem in institutionellen Kontexten war für mich total klar, wie ich mich zu kleiden habe.
Ja, also zum Beispiel BankmitarbeiterInnen wird nahegelegt oder wird vorausgesetzt, dass die in Anzug und Krawatte im Dienst erscheinen. Und dass auch zum Beispiel LehrerInnen sich nicht so polarisierend kleiden sollten. Oder dass es für zum Beispiel PraktikantInnen einen informellen Dresscode gibt, dass die nicht in maßgeschneiderten Anzug kommen sollten, sondern dass da auch immer eine gewisse Art von Hierarchie Rechnung getragen werden soll, damit man gut in das Gesamtbild passt.
Wer gar nicht so gut in das Gesamtbild passt, ist die Darstellung auf unserem nächsten Gemälde von Sophie Reinhardt 1823. Und zwar sehen wir Anna von Baden-Durlach, die Almosen an Arme und Kranke verteilt. Und wenn wir da einen Blick auf dieses Gemälde werfen, dann sehen wir wirklich eine strahlende, helle, geschmückte Frau, die vor Schönheit und Reinheit strotzt und rundherum in gedeckten Farben, in Grün, Braun, Rot, sehen wir die Menschen auch unter ihr, also niemand ist eigentlich auf Augenhöhe mit ihr, verteilt, die ihre Almosen annehmen. Wie gefällt dir das Bild?
Ich finde die Darstellung gerade mit ihrer Komplexität sehr interessant gestaltet, weil dadurch, dass sie, so wie du schon gesagt hast, höher abgebildet ist als alle anderen und die Farbgebung da wirklich den Fokus so in die Mitte des Bildes zieht, wirkt sie ja noch mehr wie die Erlöserin von den Armen und den Kranken, die wiederum in der Menge, weil das so viele sind auf dem Bild, gar nicht wirklich als Individuum so sichtbar werden, die die Gaben empfangen. An dieser Darstellung kann man ja auch erkennen, dass in manchen sozialen Schichten es gar nicht relevant war, ob Kleidung bequem war, sondern das hat durchaus sehr restriktiv sein können. Und auch die Farbe Weiß in dem Fall könnte man ja so erleben, dass die sich eh nicht schmutzig macht und deswegen sie auch weiß tragen kann.
Wie Gloria beschreibt, ist auf dem Gemälde eine Frau mit gepflegter Flechtfrisur und einem rein weißen Kleid mit blauer Verzierung in der Bildmitte zu sehen. Um sie herum scharen sich Frauen, Kinder und ältere Herren. Viele von ihnen sind in gedeckten Erdtönen gekleidet und neigen respektvoll und dankend den Kopf. Wie der Titel Markgräfin Anna von Baden-Durlach verteilt Almosen an Arme und Kranke verrät, handelt es sich bei der Frau im Zentrum des Bildes um die Markgräfin Anna von Baden-Durlach. Sie trägt ein Holzkästchen bei sich und verteilt Medizin. Die Kostbarkeit der Medizin zu dieser Zeit zeigt sich auch an den kleinen Glasfläschchen mit geschliffenen Kolben, in denen sich die Medikamente befinden. Ein Kind im Vordergrund hat zudem Schuhe erhalten, ein anderes Nahrung. Die Kleidung der Markgräfin unterstreicht ihren sozialen Status, der sich deutlich von den übrigen, offensichtlich von Armut betroffenen Menschen im Gemälde unterscheidet. Durch diesen Kontrast zu den Kleidungsstücken der anderen Dargestellten steht die Kleidung der Markgräfin einmal mehr im Zentrum. Im Gemäldetitel werden die Gaben der Markgräfin als Almosen bezeichnet. Der Begriff der Almosen ist im heutigen Sprachgebrauch negativ besetzt. Denn diese milden Gaben wurden nicht immer nur mit dem Gedanken verteilt, den Bedürftigen zu helfen. Je nach Religion und Kultur erhofften sich die SpenderInnen auch eigene Vorteile oder taten damit Buße. In einigen Kontexten wird das Spenden deshalb auch als herablassende Geste empfunden. Das Gemälde wurde von der Künstlerin Sophie Reinhardt gemalt. Die Malerin Reinhardt wurde 1775 in Kirchberg geboren und verbrachte ab 1813 bis zu ihrem Tod fast ihr halbes Leben in Karlsruhe. Dort war sie als großherzoglich badische Hofmalerin tätig und erhielt ein jährliches Gehalt. Im Gegenzug musste sie sogenannte Pflichtstücke malen und Zeichenunterricht am Hof geben. Ein solches Pflichtstück ist auch das Werk aus der Kunsthalle Karlsruhe, das die Markgräfin Anna von Baden-Durlach zeigt. Es verdeutlicht, wie Kleidung und Modetrends Klassenunterschiede transportieren. Und das bis heute.
Kleidung signalisiert nicht nur Zugehörigkeit, sondern sie grenzt auch aus und sie kann auch sozusagen ein Ausschlussgrund sein. Ich habe heute sehr viele persönliche Bezugspunkte, aber ich finde, das ist eine sehr wichtige Anekdote, die ich heute noch bei vielen Jugendlichen erlebe. Ich kann mich erinnern, als ich auf eine neue Schule gekommen bin im Gymnasium mit 12, 13 Jahren, habe ich Schule gewechselt und wir waren kein einkommensstarker Haushalt und ich bin da hingekommen und alle hatten Markenkleidung. Es war auch so ein bisschen eine Gegend, in der sehr viele gut verdienende Familien angesiedelt waren und ich wurde da hingeschickt, weil davon ausgegangen wurde, dass es eine gute Schule ist, eine gute öffentliche Schule. Und so hat sich mein Umfeld sehr stark von mir abgegrenzt und ich bin dann auch mit Mobbing-Erfahrungen nach Hause gekommen und meine Mutter wollte mir irgendwie helfen und das hat sich so in mein Gedächtnis eingebrannt, dass sie einen dieser Kataloge genommen hat und ich durfte mir eine Weste aussuchen, die ein Markenlogo drauf hatte. Die hat sie dann via Ratenzahlung in diesem Katalog bestellt und ich habe diese Weste das ganze Schuljahr über alles drüber gezogen, in der Hoffnung, dass es mich ein bisschen schützt und dass ich eben mehr und mehr in diese Umgebung mich einfügen kann. Und so funktioniert eben Klassismus auf der einen Seite, dass es ausschließen kann. Und auf der anderen Seite gibt es auch Aneignung im Klassismus. Also jetzt aus heutiger Perspektive habe ich zum Beispiel beobachtet, dass, ich mache jetzt ein Klischee draus und ein bisschen eine Zuspitzung, aber dass viele junge Kunststudierende dann gerne in Overalls herumlaufen oder sich Arbeitskleidung anziehen, die vor allem eben Arbeiter und Arbeiterinnen getragen haben und die auch mit schwerer körperlicher Arbeit in Verbindung gebracht wurde. Und heute ist es dann ein modisches Accessoire und ist so ein bisschen edgy und kontrovers, wenn man dann in einem Arbeitsoverall auf die Uni geht.
Ja, und es gibt ja auch so Unterschiede in gesellschaftlichen Kreisen, weil während manche sich eben dann beginnen, Kleidungsstücke anzueignen, oder die auch irgendwas praktisch erleben, ist es so, dass es in manchen Kreisen dann zum Beispiel, so wie du schon beschrieben hast, ganz wichtig ist, Markenkleidung zu tragen, die auch als solche erkennbar ist. Während es in anderen wiederum eher darum geht, qualitativ hochwertige Ware zu kaufen, aber dass da bloß kein sehr offensichtliches Markenlogo drauf sein darf. Maximal, da ist irgendwo sein Emblem eingestickt oder man lässt die Initialen einsticken, dass er auch wieder ein ganz eigener gesellschaftlicher Kreis ist. Und dadurch wird Zugehörigkeit signalisiert und auch so Wissen über manche Kreise transportiert.
Es ist schon ein Wahnsinn, wie viele nonverbale gesellschaftliche Codes über Kleidung und über Mode transportiert werden und wie viel man auch übersehen kann, wenn man nicht eingeweiht ist.
Oh, absolut, ja, weil da so die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe auch nur in dieser Gruppe transportiert wird und man da auch ein Auge dafür irgendwann entwickeln muss, um das zuordnen zu können. Und das hat ja auch eine Wechselwirkung darauf, wie man wahrgenommen wird. Und ich finde es interessant, im Zeitverlauf auch immer wieder zu beobachten, dass sich manche Sachen verändern. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch unter Klassizismus einordnen würdest. Aber was ich spannend finde, ist, dass zum Beispiel es noch, während wir in der Schule waren, völlig undenkbar gewesen wäre, dort in Jogginghose aufzutauchen. Und dass heute total Usus ist, dass alle, die in der Mittelschule oder in den höheren Stufen sind, ganz standardmäßig Jogginghose in der Schule tragen.
Das war ganz ungewöhnlich. Also es war ja irgendwie auch verbunden mit einer unter Anführungsstrichen niedrigeren Klasse oder niedrigeren Sozialschicht. Und ich habe jetzt keine klare Antwort darauf, ob ich finde, dass das ein guter Trend ist und dass es sozusagen breiter zugänglich ist und weniger stigmatisiert ist oder ob sozusagen eine Rückaneignung ist. Da habe ich jetzt nicht die finale Antwort darauf.
Weil manchmal werden Marken ja auch so im gesellschaftlichen Ansehen wieder abgewertet, wenn manche sozialen Schichten beginnen, das vermehrt zu tragen und dann die, ich würde mal sagen, wohlhabenderen Personen sich von dieser Marke distanzieren und das nicht mehr tragen. Also das wird ja sehr häufig dafür verwendet, sich abzugrenzen von manchen anderen sozialen Schichten.
Und jetzt heißt ja teure Kleidung nicht immer, dass es alles mit rechten Dingen zugegangen ist?
Absolut nicht.
Ich würde mir da auch noch gern im Zuge dieser Folge anschauen, was eigentlich die Entstehung von Kleidung alles für Missstände mit sich bringt. Ich musste da sofort an den Einsturz vom Rana Plaza in Bangladesch 2013 denken. Damals sind 1135 Menschen gestorben und fast 2500 Menschen verletzt worden. Und das ist in meiner Erinnerung so der erste klare Marker in meinem Bewusstsein, wo ich verstanden habe, die Menschen, die meine Kleidung nähen, leben unter unfassbar prekären Bedingungen.
Ja, und da ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt in der Betrachtung von Nachhaltigkeit in Bezug auf Mode auch zu schauen, wo kommt das Kleidungsstück eigentlich her? Also unter welchen Bedingungen muss das produziert werden, damit es in dieser Menge um diesen Preis überhaupt verkauft werden kann?
Und wir haben da viele Extreme mittlerweile. Also ich kann mich auch erinnern, dass es dann in meiner Studienzeit noch total wichtig wurde, eben faire Kleidung zu kaufen. Dann war so eine große Diskrepanz da zwischen, wir sind jung und wir möchten am Zahn der Zeit sein und man war es irgendwie gewohnt, einmal im Monat für 20 Euro irgendeinen Fetzen, also irgendein Kleidungsstück zu kaufen. Und dann so einen Habitus zu bekommen von, ich spare auf ein Kleidungsstück, das langlebiger ist, das irgendwie eine höhere Qualität hat. Gleichzeitig muss ich sagen, bin ich auch in der Zwischenzeit wieder ein bisschen sanfter geworden, weil ich finde natürlich auch gerade nachhaltige, faire Mode bringt eine Schwelle mit sich. Wir haben vorher über Körper gesprochen, also viele nachhaltige, faire Modemarken sind auch nicht körperinklusiv, weil sie noch höhere Produktionskosten haben, eine geringere Marge. Viele tun sich diesen Aufwand nicht an. Und auf der anderen Seite geht es natürlich schon auch um die finanzielle Barriere. Und wenn ich jetzt irgendwas brauche oder ich, weiß ich nicht, im Urlaub bin und zu wenig Pullis mitgenommen habe, dann gehe ich wahrscheinlich auch zu einer Fast-Fashion-Marke und kaufe mir schnell einen Pulli, bevor ich mir einen suche, der das Dreifache kostet.
Ein Aspekt, der für mich da mitschwingt, ist die Intention hinter dem Erwerb von einem Kleidungsstück. Es macht, glaube ich, einen sehr großen Unterschied in Bezug auf den eigenen CO2-Abdruck oder die eigene Produktion von Müll, wenn man monatlich irgendeinen Fashion-Haul macht und dann auf Social Media Menschen zeigt, was man alles Neues gekauft hat, was extrem günstig war. Und das wird vom Kapitalismus ja auch total gefördert mit so Begriffen wie Retail Therapy, also dass vorwiegend Frauen oder allgemein Menschen suggeriert wird, dass Shoppen eine Art von Selbstbehandlung ist, dass es einem besser geht, wenn man Dinge kauft, was ja so weit gehen kann, dass es in Richtung zwanghaftes Shoppen geht. Und da finde ich diese Entwicklung in Richtung nachhaltigere Mode, zumindest auch das als Auswahl zu haben, ganz wichtig, um da bewusstere Entscheidungen zu treffen, was kaufe ich und was brauche ich auch tatsächlich. Also kaufe ich das jetzt nur, weil ich irgendwie kurz diesen hormonellen Rush haben will, von ich habe was Neues gekauft und was Neues in den Kleiderschrank gehangen. Oder brauche ich das tatsächlich und ersetze so Basics, die ich zu Hause habe, damit meine Garderobe auch einfach vielseitig ist und ich die gut nutzen kann?
Und ich glaube, da ist natürlich wieder so die Dosis das Gift. Also ich finde es total zulässig, dass man mal eine impulsive Kaufentscheidung tätigt, weil man jetzt irgendein Trendstück haben will. Wobei es da ja mittlerweile auch viele Modelle gibt, die dem Abhilfe schaffen, ob das jetzt bedeutet, dass man Kleidung mietet oder dass man vielleicht auch unter Freundinnen tauscht. Grundsätzlich ist es nicht falsch, sich ein bisschen bewusster mit dem eigenen Kaufverhalten, gerade im Modesektor, auseinanderzusetzen. Da lauert ja die Versuchung an jeder Tür und an jedem Schaufenster. Und ich finde es schon auch wichtig, ab einem gewissen Zeitpunkt, also man ist dann ja irgendwann erwachsen, man bewegt sich vielleicht in einem Umfeld, das gesicherter ist oder in einem Umfeld, das gewohnter ist. Das heißt, man braucht nicht ständig eine neue Garderobe. Man kann Dinge wirklich länger tragen und dann ist jedes Stück, das dazukommt, schon eine Überlegung wert. Ich habe da zwei Konzepte gefunden, die ich sehr spannend fand. Ich würde dir das gern vorstellen und natürlich auch unseren Hörern und Hörerinnen. Ein Begriff ist bestimmt geläufiger, Capsule Wardrobe nennt sich das. Die Capsule Wardrobe ist eine minimalistische und saisonale Garderobe aus einer begrenzten Anzahl. Also typischerweise sucht man sich 30 bis 40 hochwertige und vielseitig kombinierbare Kleidungsstücke, die auf die eigenen Bedürfnisse und den persönlichen Stil zugeschnitten sind. Das Konzept soll eben einen bewussteren Konsum fördern und reduziert die tägliche Entscheidungslast, über die wir heute schon gesprochen haben. Es geht also darum, viele zeitlose Basics zu finden, die unterschiedlich miteinander kombinierbar sind und ein paar wenige Statement-Pieces auszuwählen, die dann ein Outfit auf die eine oder andere Art aufwerten können. Neu war in der Recherche für mich die Free Word Method von Alison Bornstein, die mir auch eine liebe Freundin näher gebracht hat. Und die besteht eben, wie es schon sagt, aus 3 Teilen. Zuerst soll man ein Wort wählen, das den eigenen Look im Hier und Jetzt beschreibt. Also das, was du ohnehin gerne trägst. Ich mache das jetzt einfach mal mit dir.
Okay, ich kenne das natürlich tatsächlich nicht. Ich bin gespannt, was da rauskommt.
Und wenn du zum Beispiel sagen würdest, bist du eher klassisch, minimalistisch, sportlich oder verspielt? Es geht darum, das eine Wort zu finden, das deinen Stil am besten zusammenfasst. Was wäre das?
Ich würde tendenziell sagen, dann klassisch, wobei ich alles davon wiederfinde. Aber wenn ich mich auf eins einigen muss, dann bleibe ich bei klassisch.
Okay. Das zweite Wort ist das Inspirational Word. Das heißt, das zweite Wort steht für den Stil, den du dir wünschst oder dem du gerne näher kommen möchtest. Vielleicht hättest du gern einen Hauch von Eleganz in deiner Garderobe oder ein bisschen mehr Edge. Oder du möchtest manchmal lockerer sein. Das heißt, du beschreibst den Stil deiner Ikone.
Das ist interessant, weil es setzt ja voraus, dass ich was verändern will an dem, wie ich mich schon kleide, oder? Weil ich hätte jetzt gesagt, klassisch elegant ist es schon das, was ich mache. Deswegen würde ich jetzt Eleganz als zweites Wort wählen, aber da erlebe ich mich schon.
Mhm, aber das ist ja schon mal ganz gut. Vielleicht machst du die Methode schon, ohne es zu wissen.
Ohne es zu wissen. Cool, okay. Mhm.
Und das dritte Wort ist die Emotion. Das heißt, dieses Wort beschreibt, wie du dich in deiner Kleidung fühlen möchtest. Da kann man gern kreativ werden. Also kein Gefühl ist zu groß oder zu unwahrscheinlich. Das Wort ist sozusagen der unerwartete Twist, der deinem Look Persönlichkeit verleiht und ihn einzigartig macht. Also wie würdest du dich gern fühlen, wenn du angezogen bist?
Das Erste, was mir eingefallen ist, wäre authentisch. Dass ich mich einfach gern authentisch fühle. Und ich frage mich jetzt, ob ich mir dadurch eine Hintertür eröffne, auch wieder alle anderen Dinge, wie zum Beispiel Sportlichkeit oder was Spritziges oder eher was Buntes zu ermöglichen. Weil ich da schon Phasen habe, wo ich merke, dass ich mehr Versatilität in meiner Garderobe wiederfinde. Aber das sind, wie gesagt, kurze Phasen. Und sonst gibt es schon so einen Grundstock an Dingen, wo ich sagen würde, die fallen wahrscheinlich eher unter die Kategorie klassisch elegant.
Mhm. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass deine drei Worte klassisch, elegant und authentisch sind, dann wäre die Methode von Alison Bornstein zu sagen, bei jedem Einkauf und bei jedem Kleidungsstück, das ich in die Hand nehme, stelle ich mir die Frage, hat das einen Bezug zu den drei Worten.
Mhm.
Und auch das verhindert, dass ich Kleidungsstücke kaufe, die außerhalb von meinem Ziel oder meiner Komfortzone liegen. Mhm. Also, dass ich so eine impulsive Kaufentscheidung fälle und ein Kleidungsstück im Schrank landet, das ich eigentlich nie anziehe, weil ich mich irgendwie eh nie traue oder nicht wohl drin fühle.
Mhm, super spannend. Ich glaube, das mache ich tatsächlich schon. Ich wäre noch neugierig, du hast dich ja mit dem Konzept offensichtlich eingehender beschäftigt. Würdest du uns noch deine drei Worte verraten?
Sehr gerne. Ich glaube, meine drei Worte wären, also das Wort, das mich jetzt beschreibt, wäre wahrscheinlich vielseitig.
Mhm.
Die Inspiration wäre extravagant.
Mhm.
Und das Gefühl wäre schon elegant.
Interessant.
Also wäre ich dann bei vielseitig, extravagant, elegant. Mhm. Und ich glaube, das trifft auch auf viele Kleidungsstücke in meinem Kleiderschrank zu, aber manchmal eben bei mir tendiere ich dazu, dass ich mir denke, vielleicht brauche ich irgendeinen cleaneren Look, irgendeine ruhigere Linie und das sind dann tendenziell die Dinge, die ich nicht anziehe. Man sieht mich ganz selten in einer blauen Jeans zum Beispiel.
Ja, das stimmt, ja. Ja, sehr spannend. Und jetzt bin ich noch neugierig. Würdest du sagen, dass du eher extrovertiert von deiner Persönlichkeit bist oder eher introvertiert?
Also natürlich eher situationsabhängig, aber grundsätzlich würde ich mich als extrovertiert beschreiben.
Das ist spannend, weil wenn man sich so Zusammenhänge anschaut zwischen Kleidungsstil und der Persönlichkeit, dann gibt es schon so eine Zuschreibung, dass extrovertierte Menschen eher gerne auffällige oder farbenfrohe Kleidung tragen, um so diese lebhafte und gesellige Natur auszudrücken, während introvertierte Personen dazu neigen, sich eher zurückhaltend und in unauffälligeren Kleidungsstücken wohlzufühlen. In dem Fall würde ich ja sagen, das stimmt.
Würdest du dich als eher introvertiert beschreiben?
Ich bin kontextabhängig, entweder introvertiert oder extrovertiert. Das ist nicht so klar definierbar. Dementsprechend, mich hat das auch beschäftigt, ob ich mich da selber so einordnen könnte. Ich würde sagen, ich bin sehr kontextabhängig, entweder introvertiert oder extrovertiert.
Aber dann ist die klassische Kleidung ein guter Chamäleon-Effekt.
Genau, absolut. Wer sich auch gerne ausprobiert hat in unterschiedlichen Kleidungsstücken, war Rembrandt. Wir haben heute ein Werk von der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe aus 1645 oder 48 von Rembrandt, ein Selbstbildnis.
Ja, also man sieht eben Rembrandt in die Augen des Betrachters, der Betrachterin blicken. Es ist ein klassisch Rembrandt-like, dunkel gehaltenes Selbstbildnis mit einem orange hellstichigen Licht in seinem Gesicht und man sieht eben angedeutet, wenn man genau hinschaut, den Mantel und auch die Kopfbedeckung. Er trägt einen Ohrring und in dieser Reihe von Rembrandt weiß man, dass der sich einfach gern verkleidet hat.
Rembrandt war bereits zu Lebzeiten einer der berühmtesten Künstler Europas. Seine Gemälde, Zeichnungen und Radierungen beeinflussten die Kunst der nachfolgenden Jahrhunderte maßgeblich. Er lebte im sogenannten goldenen Zeitalter. So wird das 17. Jahrhundert der Geschichte der Niederlande bezeichnet. In dieser Zeit erlebte das Land einen enormen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung sowie wachsenden Reichtum. Doch der Begriff des goldenen Zeitalters kann auch kritisch gesehen werden. Diese Zeit war stark vom Kolonialismus geprägt. Im 17. Jahrhundert zählten die Niederlande zu den größten Kolonialmächten der Welt. Sie profitierten von einem großen Handelsnetz und besetzten Gebiete in Asien, Afrika und Amerika. Handelskriege, Sklaverei und Ausbeutung, die von den Niederlanden ausgingen, begünstigten den wirtschaftlichen Aufschwung und führten zu einem großen Machtgefälle zwischen den Kulturen. Eine Entwicklung, die sich auch in Rembrandts Kunst widerspiegelt. Wie das Werk der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe zeigt, nutzte Rembrandt gerne Kostümierungen, um in andere Rollen zu schlüpfen. Er nimmt damit auf eine damals bei Käuferinnen und Käufern sehr beliebte Spielart der Bildnismalerei Bezug, der sogenannten Tronie. Dabei handelt es sich um Kopf- und Brustbildnisse, die anonyme und zumeist ältere Personen zeigen. Im Vordergrund steht dabei vor allem die Darstellung von Gesichtsausdruck, Physiognomie und Kostümierung. Auf dem Selbstbildnis der Kunsthalle trägt der Künstler eine Kappe mit goldener Bordüre, eine goldene Kette, einen Ohrring und ein rotbräunliches Gewand mit einem Samtkragen. Er trägt Kleidung, die für die Zeit in den Niederlanden nicht üblich war und unterstreicht damit seine Motivation, in eine Rolle zu schlüpfen. In anderen Exemplaren zeigt sich Rembrandt jedoch in typisch zeitgenössischer, niederländischer Kleidung oder sogar mit Kleidungsstücken anderer Kulturen, wie einem Turban. Er nutzte also Kleidungsstücke, die auch eine religiöse Bedeutung tragen konnten, als Requisite. Rembrandt und seine Zeitgenossinnen und Genossen waren von fremden Ländern und Kulturen fasziniert. Denn die Waren aus diesen Ländern wurden im 17. Jahrhundert erstmals in großer Zahl in die Niederlande importiert. So befasste sich Rembrandt mit anderen Kulturen, ohne je die Niederlande verlassen zu haben. In seinen Selbstbildnissen, in denen er sich beispielsweise mit einem Turban darstellt, formte er also ein Bild vom Orient, wie er ihn sich vorstellte. Er nutzte kulturelle Ausdrucksformen, ohne sich mit ihrer Bedeutung auseinanderzusetzen. Heute spricht man dabei von kultureller Aneignung. Solche aus europäischer Perspektive geprägten, oft rassistischen Vorstellungen festigten sich. Auch der Begriff des sogenannten Orients ist eine europäische Fremdbezeichnung. Dabei werden mehrere Länder wie Marokko, Indien, China, Afghanistan und viele mehr vereinheitlicht und aus europäischer Perspektive oftmals als rückständig dargestellt, um Ausgrenzungen und Kolonien zu rechtfertigen. Solche Darstellungen führen bis heute zu einem kulturellen Machtgefälle und zu einem verzerrten Bild, das sich in Kunst, Werbung und anderen Medien widerspiegelt.
Die Zeit, in der Rembrandt gelebt hat, war ja auch sehr vom Kolonialismus geprägt. Und wenn wir uns heute das anschauen, was nicht dargestellt ist in diesem Werk, ist auch dieses Machtgefälle zwischen den Kulturen und dass da auch Dinge abgebildet werden, die wir heute unter kultureller Aneignung einordnen würden?
Das ist ein Begriff, der sich in den letzten Jahren vor allem herausgebildet hat und der benennt eben so einen Diebstahl an kulturellem Eigentum, was jetzt grundsätzlich nicht bedeutet, dass man nicht nach links und rechts schauen darf und dass man nicht mit Neugier anderen Kulturen und Kleidungen begegnen darf, aber es geht schon auch immer sozusagen um die Wertschätzung dahinter und um die Anerkennung der kulturellen Bedeutung. Ganz klassisch ist das zum Beispiel eben bei der Kufia oder bei Bandanas, die dann bei Modetrends aufgegriffen werden, ohne eben den kulturellen Kontext dahinter mitzubedenken. Und ich habe da zwei Skandale gefunden in den letzten 3 Jahren von großen Modemarken. Einmal zum Beispiel hat Louis Vuitton 2024 eine traditionelle rumänische Bluse in das Sortiment aufgenommen, ohne die kulturelle Herkunft zu würdigen oder der lokalen Gemeinschaft Respekt zu zollen. Der rumänische Kulturminister sogar forderte, dass Louis Vuitton die Herkunft anerkennen soll oder die Stücke aus der Kollektion entfernen soll. Auch bei Adidas gab es kürzlich einen großen Skandal, die haben eine Sandale rausgebracht, die eben auch an eine mexikanische Sandale angelehnt ist. Und ein Politiker in Mexiko hat das sehr kritisiert, dass das Design ohne Genehmigung übernommen worden sei. Adidas musste sich daraufhin öffentlich entschuldigen. Also kulturelle Aneignung wird heute eben auch natürlich durch die Verbreitung auf sozialen Medien, im Internet, in Nachrichten, durch die visuelle Berichterstattung öfter geahndet oder auch gezeigt. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir so ein Bewusstsein dafür entwickeln, weil ich habe sicher auch in meiner Jugend viele Kleidungsstücke getragen, die da in diesen Bereich hineinfallen. Und ich finde, dass es durchaus wichtig ist, eben da sich nicht gerade als weiße Person in Mitteleuropa einfach alles zu nehmen, was einem irgendwie gefällt und sich damit zu schmücken und gar nicht zu wissen, wo das herkommt oder welche Bedeutung das auch hat.
Genau, weil viele kulturelle Elemente ja auch wirklich einen tiefen historischen, politischen oder religiösen Wert haben, der völlig verloren geht, wenn sie nur als Modetrend interpretiert werden.
Und das Gleiche gilt natürlich auch bei Festen wie Karneval oder Fasching. Da bin ich ganz froh, dass die Debatten immer häufiger auch darauf fallen, ist es eigentlich okay, sich zu verkleiden, wie indigene Völker das tun? Ist es in Ordnung, bestimmte Perücken oder Haarstile, Frisuren sich aufzusetzen als weiße Person? Und ich kann da ganz klar sagen, nein.
Ich bin da total bei dir. Also es war in den Nullerjahren ja auch durchaus verbreitet, entweder sich Rasterzöpfe flechten zu lassen oder Locks zu tragen. Und dass da heute ein kritischerer Blick drauf stattfindet oder da auch ein Diskurs darüber besteht, dass das nicht adäquat ist, sich einfach unterschiedliche kulturelle Merkmale anzueignen oder Formen des Ausdrucks sich anzueignen, finde ich eine sehr, sehr günstige Entwicklung.
Und wenn ihr euch vielleicht beim Zuhören jetzt kurz fragt, so hä, wieso, aber ich mache das ja aus Anerkennung oder ich feiere das total, dann möchte ich zu bedenken geben, die Frage, wenn man zum Beispiel das Kostüm wieder auszieht oder die Haare wieder öffnet, dann ist man den Zuschreibungen und der Diskriminierung, die diese Kulturen in unserer Gesellschaft erfahren, nicht mehr ausgesetzt. Und gerade für Personen aus diesen kulturellen Regionen, die haben ein Empowerment dadurch erfahren, dass sie Selbstbewusstsein entwickelt haben, auch ihre Merkmale mit Stolz und auch ihre Geschichte mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu tragen, in dem Wissen, dass sie immer noch diskriminiert sind in Eurozentrismus und in europäischen Ländern und dadurch Nachteile entstehen. Deswegen alles, was man sozusagen so zum Spaß kurz mal aufsetzt und mitnimmt und dann aber die negativen Folgen davon nicht in Kauf nehmen muss, weil man danach wieder zu einem Teil der Mehrheitsgesellschaft verschwimmt, das würde ich ein bisschen kritisch sehen.
Das hätte man jetzt auch so hören können, als wäre kulturelle Aneignung ein eher jüngeres Phänomen. Eigentlich muss man ja sagen, dass das in der Geschichte schon seit Jahrhunderten praktiziert wird, dass Objekte aus unterschiedlichen Kulturen oder Kleidungsstücke in andere Länder verschleppt oder mitgenommen werden und dann dort eingebunden werden oder sich angeeignet werden. Dementsprechend ist das ein Thema, was echt schon sehr, sehr lange Relevanz hat. Und ich finde es günstig, dass wir uns jetzt beginnen, vermehrt damit auseinanderzusetzen und da viel sensibler werden.
Auf jeden Fall. Viele Punkte haben wir heute an der Mode kritisiert, aber über einen Punkt haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich, dass auch Mode inklusiv oder exklusiv für Menschen im Erleben sein kann.
Ja, da gibt's zum Beispiel ja auch sehr prägnante Körpermerkmale, die dadurch zu einer Exklusion führen können. Zum Beispiel kleinwüchsige Menschen sind ja oft damit konfrontiert, dass sie von ihrer Körpergröße eher in der Kinderabteilung Sachen kaufen müssten. Aber da erleben sie sich dann nicht in ihrem Selbst repräsentiert, weil Kinderkleidung halt für Kinder geschneidert wird und nicht für Erwachsene. Und dass die sich schwer tun, entweder bei normaler Erwachsenenkleidung sehr viel Adaptionen vornehmen zu müssen und dafür dann auch wieder Zeit und Geld investieren. Oder dass sie Schuhe nicht in der Kinderabteilung kaufen wollen, weil die entweder blinken oder irgendwelche Klettverschlüsse haben und nicht sie in ihrer erwachsenen Ernsthaftigkeit abbilden. Oder ein anderes Beispiel ist auch Menschen, die im Rollstuhl sitzen, dass deren Hosen ganz anders geschneidert werden müssen, weil Nähte, wenn die irgendwo drücken, ja auch zu Dekubiti führen können und zu ernsten gesundheitlichen Problemen. Und dass der Bund da ganz anders gesetzt werden muss oder die Taschen anders platziert sein müssen auf Hosen, damit die überhaupt von der Funktionalität da den Bedürfnissen gerecht werden. Und was ich auch einen sehr spannenden Aspekt finde, gerade im psychotherapeutischen Kontext, ist, dass Menschen, die auf dem Autismus-Spektrum sich selber erleben, also neurodivergent sind, dass die auch oft besondere Bedürfnisse in Bezug auf Mode haben, weil die von so Kleinigkeiten wie Etiketten, die irgendwo reiben oder Nähte, die irgendwo drücken, extremen Stress erleben. Und dementsprechend, da es nicht nur um Stil geht, sondern die auch sonst den ganzen Tag mit Reizüberflutung zu kämpfen haben, wenn die sich dann bei der Arbeit nicht konzentrieren können oder beim Unterricht, weil diese sensorische Überreizung auch die Angstneigung erhöhen kann. Das führt dann zur Vermeidung von bestimmten Outfits oder ganzen Situationen. Von dem her ist es für diese Menschen ganz wichtig, dass die Designs ohne Etiketten haben und dass sie keine oder nur sehr flache Nähte haben, dass die Stoffe, die sie tragen, weich und atmungsaktiv sind oder adaptive Passformen haben, mit zum Beispiel elastischen Taillenbändern oder verstellbaren Verschlüssen. Und auch da gibt es Erfahrungswerte, die sagen, die präferieren bestimmte neutrale oder ruhige Farben, da die reizärmer sind allgemein. Also nichts mit vielen Mustern, sondern eher was Zurückhaltendes, Klassisches.
Ich habe ja vorhin erzählt, dass eine Freundin von mir auch Mode macht und Mode herstellt. Und ganz spannend fand ich, dass die mal eine Umfrage gemacht hat, als sie eine Hose entwickelt haben, ob die Personen lieber eine komplett nachhaltige Hose mit Knöpfen zum Verschließen haben möchten oder mit einem Zipfverschluss, wobei es eben bei Zipfverschlüssen unmöglich ist, keine Form von Plastik mit einzunähen. Also sonst sind die Kleidungsstücke immer ganz plastikfrei. Und bei dieser Hose war die große Frage Knöpfe oder Reißverschluss. Und das ganz große Argument war, dass der Reißverschluss barrierefreier ist, weil eben gerade Menschen, die motorische Probleme haben, sich ganz schwer tun mit Knopfleisten an den Hosen und der Zipfverschluss einfach auch bei Rollstuhlfahrenden zum Beispiel einfacher zu öffnen ist.
Ja, und so merkt man, dass es vielfache Wechselwirkungen gibt zwischen dem eigenen psychischen Wohlbefinden, aber auch dem körperlichen Wohlbefinden und der Mode, die wir tragen. Und auch aus einer therapeutischen Perspektive ist es oft interessant zu schauen, welche Kleidung wählen Menschen, weil in manchen Fällen bei bipolaren Erkrankungen man schon auch anhand des Kleidungsstils ein bisschen einen Umschwung beobachten kann von einer Phase in die andere. aber auch ganz alltagspraktisch man in der Behandlung von Menschen mit depressiven Erkrankungen sich so Basics anschauen kann, wie wechseln die jeden Tag ihre Kleidung oder verbringen die ganze Woche im Bett in demselben Pyjama. Dass da auch durch so Kleinigkeiten im Alltag nochmal ein anderes Wohlbefinden gefördert werden kann, indem die mehr animiert werden, auf ihre Körperhygiene zu achten. Und dass ja aufgrund der Wechselwirkung auch eine Verbesserung, keine großartige, aber ein bisschen eine Verbesserung im Alltag ermöglichen kann. Und so Grundlagen wie Zähneputzen, Duschen, neue Kleidung anziehen, da sehr kleinschrittig mal eine erste Verbesserung ermöglichen können.
Und ich finde, man kennt's auch. Also wenn ich zum Beispiel krank bin und ein paar Tage im Bett lieg und denselben Pyjama anhab und mich dann den ersten Tag wieder anziehe und herricht und duschen gehe, dann fühle ich mich automatisch besser.
Ja, und das war ja auch was, was in der Corona-Pandemie mit dem vielen Homeoffice ein großes Thema war, dass die Menschen auch gemerkt haben, sie fühlen sich schlechter, weil sie dann oft einfach im Pyjama sich vor den Laptop gesetzt haben und vielleicht nach oben ein anderes T-Shirt angezogen haben. Aber dass das immer miteinander auch zusammenhängt und da man durch so kleine Unterschiede im Alltag zu einer Verbesserung vom eigenen Wohlbefinden beitragen kann.
Auf jeden Fall, wobei ich muss jetzt zugeben, dass ich das immer noch häufig mache. Und ich liebe diese Freiheit, dass ich oft erst zu meinem ersten Termin mich herrichten muss und das dann so zum Mittag und dann gehe ich so zum Mittag duschen und ziehe mich an. Und aber bei mir hat es zum Beispiel weniger Auswirkungen auf meine Arbeitsfähigkeit. Also ich freue mich, dass ich diese Zeit spare in der Früh, wo ich dann eine halbe Stunde, Stunde damit verbringe, mich äußerlich der Gesellschaft anzupassen. Die investiere ich in Arbeitsleistung und tue es dann später.
Ja, und ich glaube, ein Kernfaktor ist ja da auch die Wahlfreiheit, dass du da das genießt, das machen zu können und dass die Tage wahrscheinlich auch unterschiedlich sind. An manchen Tagen wird es so sein, dass du dich doch morgens schon herrichtest oder du auch tendenziell durch deine unterschiedlichen Rhythmen oder unterschiedlichen Termine da variieren kannst.
Und wie ihr vielleicht merkt, Mode ist doch nicht so ein oberflächliches Thema. Auch heute habe ich wieder sehr viel mitgenommen, aber im Grunde am meisten, dass das, was wir tragen, eine ethische Entscheidung sein kann, eine politische Entscheidung, aber mit ganz großer Sicherheit eine sehr persönliche. Und dass die Art und Weise, wie wir uns kleiden, dazu führen kann, ob wir mehr dazugehören oder weniger, ob wir uns zeigen möchten oder lieber verschwimmen mit der Masse. Und ich möchte alle Menschen, die das hören, dazu ermutigen, sich ihrer Vorstellung von sich selbst anzunähern und auch von Konventionen zu befreien, weil am Ende des Tages alles, was über die Jahrhunderte an Mode abgearbeitet und aufgeladen wurde, soll sich mit Spaß und Lust ablösen und das soll einfach Freude bereiten.
Und Mode unterliegt ja auch immer einem historischen Wandel. Also vielleicht abschließend, weil ich das sehr spannend finde, noch die vielfache Bedeutung von rotem Lippenstift. Das hat ja historisch eigentlich mal Reichtum und Prostitution symbolisiert und wurde dann aber zu einem Zeichen des Widerstands von feministischen Bewegungen und der Emanzipation umverwendet und wird heute dann wiederum mit Sinnlichkeit oder Selbstbewusstsein oder Solidarität und Macht assoziiert. Das heißt, wenn sich Menschen freier fühlen, Dinge einfach zu tragen, in denen sie sich wohlfühlen, kann man auch beginnen, sie aus einem Kontext zu lösen und beeinflusst so auch im Wesentlichen die Gesellschaft mit. In diesem Sinne.
Wie passend, dass wir heute roten Lippenstift tragen.
Das stimmt.
Bis zum nächsten Mal.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört bei einer Folge Die Kunstcouch, einem Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
Erzählt's gerne weiter.
Und bewertet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen.
Baba.
Tschüss.
Das war die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Gloria Grabmeier und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.